Willkommen zum Podcast Schinkelstimmen, der Stadtteil-Podcast aus Osnabrück. Wir sprechen hier mit Menschen, die im Schinkel leben, hier arbeiten oder die eine besondere Geschichte mit dem Stadtteil verbindet. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Schinkelstimmen. Mein Name ist Tom Hertha und ich stehe heute wieder im Studio von OS Radio. Bei mir sind heute zwei Gäste da, Katrin Ort und Michael Steins. Ihr beiden seid hier für das wunderbare Projekt Gastspiel Schinkel. Katrin, bevor wir dich gleich noch ein bisschen mehr kennenlernen, was ist eigentlich ein Gastspiel?
Also ich bin ja Schauspielerin vom Musiktheater Lupe. Wir geben Gastspiele deutschlandweit, zum Teil auch in der Schweiz, in Österreich. Wir gehen auf Tournee und spielen unsere verschiedenen Produktionen und das nennt sich dann, wir machen ein Gastspiel.
Das heißt, ihr seid mit eurem Ensemble, mit eurem Team irgendwo zu Gast?
Genau, wir sind irgendwo zu Gast. Wir werden da engagiert und spielen eine Produktion, weil die sich inhaltlich für das Stück, weil die Fans sind oder was auch immer, das engagieren. Und wir sind eben unterwegs auf Tournee und geben ein Gastspiel.
Und du bist Schauspielerin und hier auch quasi Projektverantwortliche für das Gastspiel im Schinkel. Sag mir mal ganz kurz, als Schauspielerin hier in Osnabrück, was sind so deine Projekt-Highlights, was machst du gerne, was macht dein Job hier aus?
Also hier in Osnabrück ist das schon so, dass diese Ortsbespielung, die nenne ich so, das Highlight meiner Aktivität hier in Osnabrück sind, weil ich eben eher auf Gastspielreise bin mit Produktion. Also wir spielen auch hier in Osnabrück, aber eigentlich interessiert mich vor allem, hier Geschichten auszubuddeln und dazu in bestimmten Regionen Produktionen zu machen. Angefangen hat das 2013 mit der Produktion Steinwalzer. Das war eine Produktion, da ging es um sowjetische Kriegsgefangene am Piesberg. Dann gab es eben eine Produktion zum Beispiel im Katharinenviertel zum aufkommenden Nationalsozialismus. Das war 2020, war auch besonders, weil es eben während Corona war. Und ich glaube schon, dass dadurch die meisten Leute mich hier kennen und eher nicht als Schauspielerin, sondern eher als Regisseurin und Initiatorin solcher Projekte.
Mit hier heute dabei bist du auch, Michael. Du bist vom Bürgerverein Schinkel von 1912 e.V. Bei uns im Podcast war schon Sabine Steiwer und auch Carsten Friederizzi. Du bist mit in diesem Projekt involviert. Für so einen Bürgerverein, was bedeutet es denn, so ein Gastspiel durchzuführen? Wie waren vielleicht auch die Reaktionen am Anfang, als Katrin, du mit der Idee auf den Bürgerverein zugegangen bist?
Die Reaktionen waren, erstmal schauen, was es ist. Wer ist Katrin Ort? Hatte man sich dann erkundigt und nachgeguckt und hat dann auch gesehen, okay, die hat einige gute Projekte gemacht. Wir können unseren Stadtteil dadurch darstellen, zeigen, dass Schinkel nicht nur die Anzeigen in der Zeitung sind Ratten auf der Straße, sondern dass da auch Leute leben, die miteinander gut klarkommen, dass es ein buntes Viertel ist, dass dort viele Nationen vertreten sind, Arbeiter aus dem Viertel sind, das ist ein Arbeiterviertel, mit schönen Ecken, die viele Leute in Osnabrück gar nicht kennen, aber durch dieses Projekt eben kennenlernen. Und das war unser Anliegen, dass eben die Bevölkerung außerhalb des Schinkels auch unseren Stadtteil kennenlernt und sieht, dass es nicht nur ein Arbeiterviertel ist, sondern auch ein Erholungsviertel. Siehe die Hase, der Hase-Radweg, den wir da haben. Wir haben da schöne Spielplätze, schöne Ecken. Das ist also ein ganz schöner Stadtteil eigentlich.
Vielleicht ganz kurz, was ist dein persönlicher Bezug zu dem Stadtteil? Wohnst du da? Bist du da aufgewachsen? Aber nur kurz und knapp, wir können keine Biografie jetzt hier abbilden.
Nein, also ich bin, Schinkler gibt es gar nicht, ich bin auf dem Schinkelberg geboren, Bremer Straße 155, mit Blick über den Schinkel, über die Stadt. Wohnte bis zu meinem 25., 26. Lebensjahr im Schinkel, bin dann allerdings aufgrund Hochzeit, Heirat nach Weinhorst ausgewandert, sage ich mal. Aber dem Schinkel immer wieder noch verbunden geblieben. Ich habe im Schinkel gearbeitet bei Karmann, später dann Volkswagen. Habe dort sehr viele Bekannte. Selbst wenn ich da heute noch durchgehe, sehe ich also noch Bekannte und treffe immer wieder Leute, die mich ansprechen.
Also eine hohe biografische Verbundenheit mit dem Stadtteil. Katrin, du hattest die Idee für dieses Projekt und du bist auch schon mit einer inhaltlichen Vorstellung da dran gekommen. Du hast es angesprochen gerade, Michael, also viele, seit vielen Generationen leben unterschiedliche Menschen im Stadtteil, das wolltest du abbilden. Was war so deine Grundidee für diese Theaterproduktion?
Also ich finde es immer sehr gut, einen Aufhänger zu haben für so eine Produktion. Also es ist diesmal ein geschichtlicher Bezug, also zu der Gastarbeit. Also Gastarbeit ist ja sozusagen in den, da ging es in den 60er Jahren vor allem im Schinkel los, weil 61 ja sozusagen das Abkommen mit Deutschland und der Türkei abgeschlossen wurde. Und Mitte der 60er Jahre eine Delegation vom Stahlwerk von Klöckner nach Istanbul fuhr, um da 500 türkische Männer zu akquirieren, die sozusagen dazu, also die eben nach Deutschland gekommen sind, um im Stahlwerk zu arbeiten. Und also der Schinkel als Stadtteil, der hat mich schon einfach interessiert, weil der eben sehr, wie gerade eben Michael auch sagte, also es gibt da sehr gegensätzliche Meinungen darüber. Es gibt viele Leute, die Mitleid haben, wenn man im Schinkel wohnt oder da arbeitet. Und es gibt sehr viele, die ich kennengelernt habe, die sehr, sehr stolz sind, da zu sein. Und das finde ich schon sehr besonders. Es ist sehr, sehr bunt und es ist sehr, sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Und natürlich ist der Schinkel von Arbeit geprägt, weil es eben Industrie, wahnsinnig viel Industrie hatte, jetzt nicht mehr so viel Industrie hat. Und ich habe so überlegt, was für ein Thema könnte eben mit diesem Viertel zu tun haben, was könnte die Leute bewegen. Und da bin ich eben auf Gastarbeit gekommen und finde ganz gut, weil es eben so eine indirekte Möglichkeit ist, zum Thema Integration, Migration, also die Brücke zu schlagen. Also ich bin sehr beeindruckt auch davon, wie zum Beispiel Jugendliche sich dafür interessieren. Jugendliche mit Migrationshintergrund, die plötzlich auf die Idee kommen, ihre Großväter oder Eltern zu fragen, wie das eigentlich war damals. Und das ist so ein Aufhänger, also das öffnet ganz viel und ganz viele Fragen und ganz viel Gespräche.
Bei dem Konzept von dem Gastspiel ist es ja so, dass jetzt nicht das Team ausschließlich vom Musiktheater Lupe dabei ist, sondern dass du jetzt im Vorfeld schon in den letzten Monaten oder fast Jahren auch schon mit Personen aus dem Stadtteil in Kontakt bist, Gruppen akquirierst, die sich beteiligen, die mitmachen, ganz viele Ehrenamtliche, die dabei sind, sowohl auf der Bühne in Anführungszeichen als auch hinter der Bühne. Was ist da der Ansatz? Also wie können wir uns das vorstellen? Welche Rollen spielen diese Personen während der Produktion?
Also ich brauchte ja Orte, an denen wir spielen. Und sowas ist das zum Beispiel die Skate Hall. Und natürlich wollten wir eben auch Menschen einbinden, die da eben aktiv sind. Allerdings ist das manchmal gar nicht so einfach, weil eben gerade zum Beispiel Skater sind nicht so verbindlich. Also da bin ich mal gespannt, wer da jetzt wirklich dabei ist. Es werden welche dabei sein und sowas. Und wir können ja auch die Räumlichkeiten nutzen. Dann ist die Eröffnung ist ja im Kompass, im Jugendzentrum, wo wir auch schon geprobt haben und Jugendliche sich auch interessieren, mit dabei zu sein. Also das ist sehr niederschwellig jetzt angesetzt, aber ich habe zum Beispiel in der Gesamtschule Schinkel Workshops gegeben, die fand ich vor allem inhaltlich total interessant waren, wodurch sich eben auch Leute gefunden haben, also Jugendliche gefunden haben, die jetzt bei der Produktion mitmachen. Der Gewerkschaftschor macht mit aus dem Heinz-Fitschen-Haus und die finden das inhaltlich auch super, also ihre Szene. Also ich versuche schon wirklich die Leute mitzunehmen, die da sind im Schinkel und habe jetzt auch, das war nicht so ganz einfach, auch eben in der türkischen Community so einen Fuß reinbekommen durch einen ehemaligen Stahlarbeiter und dadurch, dass jetzt auch ein türkischer Chor mitsingt. Oder zum Beispiel ist eine Szene, findet auch im Eimarkt statt. Also sie waren sehr überrascht, als ich sie gefragt habe.
Das ist ein türkischer Supermarkt bei uns in der Bellmer Straße, genau.
Genau. Die waren aber sehr berührt davon, dass ich diese Geschichte erzählen will, also dass ich über das Thema was erzählen will. Die haben auch eine direkte Verbindung dazu und sind total, also überschütten uns gerade eigentlich mit Willkommensgesten, also wollen zum Schluss Baklava verteilen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das möchte, weil Baklava und Fahrradfahren ist auch ein bisschen schwierig. Weil wir dann eben
bisschen kleine Happen dann,
ja, kann man gut,
dann
vorne gut am Lenker.
Aber wir müssen vielleicht den Leuten noch erklären, du hast es jetzt schon angedeutet, es gibt quasi für dieses Theaterstück nicht einen Spielort, nicht eine Bühne, sondern das ist ein Gastspiel sozusagen im gesamten Stadtteil. Die Leute treffen sich beim Jugendtreff beim Heinz-Fitschen-Haus und von dort geht es dann quasi quer durch den Stadtteil mit dem Fahrrad, mit einer Fahrradrikscha, also man wird da durchgeführt. Sind die Orte dann noch eine Überraschung für die Leute oder kannst du da schon mehr zu erzählen?
Also mittlerweile sind die Orte schon keine Überraschung mehr, weil zum Glück schon ganz tolle Presse auch über den NOTS und die UN gelaufen ist. Und wir haben am Anfang immer überlegt, verraten wir das auch mit der großen Magnumhalle, dass wir da reinkommen. Aber da hat mich eigentlich der Bürgerverein auch überzeugt, dass das natürlich auch ein Publikumsmagnet ist. Und sie wissen ja nicht, was sie da erwartet. Also so, und viele hören dann meinetwegen Atelier Jägerstraße, aber es kennen eben auch wenige. Und wenige wissen dann eben auch, dass das früher mal ein Café, das Café Fämel war. Also ich glaube, dass die Leute noch ausreichend überrascht werden, auch wenn sie die Orte wissen.
Ja. Michael, du vom Bürgerverein, also ich habe mir das auch schon grob angeguckt, was es für Orte gibt. Also Katrin, du hast es angesprochen, die Skatehalle ist dabei, ein türkischer Supermarkt ist dabei, so ein Ort wie Café Fämel, Magnumhalle. Das sind für mich Orte, die alle eine Geschichte haben, so, und eine bewegte Geschichte, eine vielfältige Geschichte. Und das ist ja auch ein Thema von euch, vom Bürgerverein, dass ihr so die Geschichte des Stadtteils aufarbeitet oder euch damit auseinandersetzt. Welche Bedeutung hat das für dich, sich mit diesem Thema Gastarbeit im Schinkel auseinanderzusetzen und auch in Verbindung mit diesen konkreten Orten?
Boah. Mit diesen Orten, wenn wir jetzt bei Café Fämel anfangen, Café Fämel habe ich schon gekannt als kleiner Junge. Das ist in der Jägerstraße. Dort war damals während der Ferien eine Landverschickung. Jeden zweiten Tag von meiner Arbeiterwohlfahrt sind wir von da aus, von Café Fämel aus, nach Holzhausen gebracht worden. In einem Kinderheim im Prinzip, wo man dann gespielt hat, eine Art Jugendlandheim, kann man sagen, so in der Art. Mit der Skater Hall. Ich kenne die Skater Hall noch in Verbindung mit dem Stahlwerk von früher. Ich habe früher im Schinkel an der Bremer Straße in so einem Lebensmittelgeschäft als Laufjunge gearbeitet. Der Chef hat dort gearbeitet als Fotograf und hat mir dann auch das Fotografieren beigebracht im Prinzip. Die anderen Orte, den Bunker selber, den kenne ich eigentlich nur so von früher, so vom Vorbeifahren. Den Eimarkt, den gab es damals zu meiner Zeit noch nicht. Der Eimark war ein großer Kohlenhändler auch an dieser Stelle. Und da sind wir früher als Kinder dann mit dem Bollerwagen, wie wir gesagt haben, mit dem großen Handwagen hingefahren, beziehungsweise haben den da bekommen und haben den da Kohlen abgeholt, die wir dann zu unserer Wohnung damals in einem großen Mehrfamilienhaus mit drei Eingängen, jeweils sechs Familien drin, haben wir dann die Kohlen dorthin gebracht. Die Straße gibt es heute noch, heißt aber heute anders. Früher war es die Dahlemer Straße, heute ist es die Franz-Bieber-Straße. Seit 1975, glaube ich, als der Ortsteil Dahrum mit eingebürgert worden ist. Weil da gibt es in Belm gibt es eine Dahrumer Straße. Deswegen durften wir da nicht mehr so heißen.
Ihr erzählt in dem Gastspiel Geschichten. Und wir kommen gleich nochmal dazu, welche Geschichten sozusagen von Personen erzählt werden oder von Gruppen. Und du hast es angedeutet, es werden auch Geschichten von diesen Orten erzählt. Und das finde ich selber persönlich ganz spannend, weil bei dir fängt die Erinnerung an das Café Fämel schon ganz, ganz früh an, als du selber noch Kind warst. Meine Erinnerung an diesen Ort hat nichts mehr mit dem Café zu tun, sondern mit dem Atelier, was da drin ist. Und mein erster Kontakt an diesem Haus war, dass meine Frau und ich uns da Keramiktassen gekauft haben von der Keramikkünstlerin, die da drin ist. Und ich glaube, dass dieses Theaterstück oder dieses Gastspiel das auch bewirkt, dass sich die Personen mit den Orten auseinandersetzen können, zu überlegen, was ist denn eigentlich meine Geschichte mit dem Ort, was ist meine Geschichte mit dem Stadtteil und auch mit den Personen. Das finde ich super faszinierend. Katrin, hast du so aus deiner Recherche, die du gemacht hast, aus den Gruppen, die du besucht hast, die Personen, hast du so ein, zwei Gespräche, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, weil die Geschichte dich so berührt hat?
Ja, also ich hatte zum Beispiel das Gespräch eben mit einem türkischen Mann, der ziemlich jung beim Stahlwerk angefangen hat. Und das war, das Thema Kofferkinder ist ein großes Thema in dem Stück. Also Kofferkinder sind die Kinder, die portugiesische, serbische oder auch türkische Kinder, die sehr lange darauf gewartet haben, dass sie nachgeholt wurden. Und zum Teil wirklich auch 14 Jahre. Und dieser Mann hat eben wirklich sehr lange auch darauf gewartet und hat...
Das heißt, Entschuldigung, der Nachbar, aber die Eltern waren schon in Deutschland oder der Vater war schon in Deutschland und die Kinder waren noch in deren Heimatland.
Genau, das war ja so, dass sozusagen der Vater als erstes ging. Also eine Türkin hat zum Beispiel auch erzählt, die hatten so eine Idee, der Vater geht jetzt in eine Black Box, wo Christen sind und Menschen und sowas. Und die waren gespannt, ob der überhaupt wieder zurückkommt. Also wenn er in dieses gefährliche Land geht. Die Idee war ja, dass er 2 Jahre geht. Mhm. Jetzt mischen sich gerade 2 Geschichten. Aber das war eben so eine ganz unheimliche Vorstellung. Und jedenfalls ist der Vater von diesem Mann eben zum Stahlwerk gegangen. Die Frau ist irgendwie hinterhergekommen. Und dann war ein ziemliches Hin und Her. Dann sind Kinder zum Teil nachgeholt worden, aber wieder zurück in die Türkei geschickt worden, weil sie dann auch Ängste hatten, dass sie hier nicht klarkommen oder hier mit dem Schulsystem nicht klarkommen, was auch immer. Und er hat zum Beispiel irgendwann durchgesetzt, als wirklich auch Katastrophen passiert sind, dass zum Beispiel ein kleiner Bruder von ihm gestorben ist bei der Großmutter und bei einer Cousine, weil er irgendwie eine Krankheit hatte und vielleicht auch Heimweh oder auch was auch immer. Und als es dann dazu kam, dass dann auch noch die kleine Schwester mit 3 Wochen zurückgelassen werden sollte, hat er sich sozusagen verweigert, hat er gesagt, ich mache nichts mehr, ich höre mit der Schule auf, ich werde kriminell, wenn ihr uns nicht alle nachholt. Wir gehören als Familie zusammen. Und das hat er durchgesetzt. Und der hat sich nachher eben auch mehrfach sehr engagiert, auch für andere Menschen im Stahlwerk. Und das fand ich zum Beispiel sehr berührend.
Sehr berührende Geschichte, ja.
Ja.
Nehmen wir uns ein bisschen mit hinein in die Produktion jetzt im Vorfeld. Also du hast aus diesen Geschichten, aus den Orten oder aus diesen ganzen Themen hast du ein Stück geschrieben. Und es sind auch ehrenamtliche Schauspielerinnen und Schauspieler dabei, viele Personen. Wie sehen die Proben aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Trefft ihr euch jetzt seit einem halben Jahr einmal in der Woche? Habt ihr Probenwochenenden? Nimm uns mal mit hinein, wie läuft so eine Probe ab mit den unterschiedlichen Gruppen?
Nein, das ist sehr, sehr komprimiert. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich als Schauspielerin auch eben auf Tournee bin. Und also wenn ich ehrlich bin, also das ist eine riesige Produktion. So eine große Produktion haben wir noch nie gemacht. Wir, sage ich, weil eben Theo van Delft auch dabei ist, ein Musiker, es sind noch eben andere Künstler dabei. Ich bin ja selber auf Tournee, auf Gastspielreise und deswegen kann ich gar nicht so viel proben. Das heißt, es gibt wirklich sehr komprimiert, ich verrate jetzt nicht wie viel, weil das wirklich sehr wenig ist, gibt es Proben. Es gibt Treffen am Anfang mit den Leuten, wo die mich kennenlernen, ich sie kennenlerne, weil es waren ja viele Menschen dabei, die ich vorher nicht kannte, wo ich so ein bisschen einschätzen musste, was wollen die, was können die. Und es ist auch wirklich immer noch ein Work in Progress. Natürlich habe ich dann Szenen geschrieben. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche gehabt mit ZeitzeugInnen. Aber ich habe das relativ spät, ganz schnell alles geschrieben, in den letzten 2 Monaten, weil ich einfach das sehr ernst nehmen möchte, die Anliegen der Menschen, die spielen, als auch es kam von ZeitzeugInnen immer noch mal wieder Infos hinterher. Und also es gibt eben wirklich wenige Proben. Ich verschicke die Texte, verteile die Rollen. Dann ergeben sich immer noch irgendwelche Dinge, dass dann irgendjemand sagt, oder es ist mir zu viel, es ist mir zu wenig, was weiß ich was, dann ändere ich nochmal was. Und auch während der Proben verändern sich noch Dinge. Ich habe einen Regieassistenten, der mitschreibt, Tobi Stötter. Und der die müssen gerade alle wirklich sehr wach und dabei sein, weil das kann sein, dass die 2 Tage vor der Probe nochmal wieder eine Mail von mir bekommen, hey, das wird doch nochmal gewechselt, weil wir vielleicht auch über bestimmte Begrifflichkeiten diskutieren. Zum Beispiel haben mir, ich glaube jetzt im Radio darf ich das sagen, also es haben viele Menschen auch erzählt von Rassismus. Und das war natürlich krass, was sie erlebt haben. Sei es, dass dann, was weiß ich, ich bin jetzt wieder bei den Türken, die Türken erzählen, naja, wenn wir jetzt im Urlaub, oder auch damals, als wir im Urlaub in der Türkei waren, da waren wir die Deutsch-Türken und hier sind wir immer noch die Scheiß-Türken. Kann ich das so, in einem Theaterstück, kann ich das bringen oder nicht? Da gab es jetzt viele Diskussionen drüber. Ich habe auch mit dem türkischen Chor nochmal darüber gesprochen. Die Spielerinnen, die das spielen sollte, sagt, das kann sie nicht. Also das nehme ich natürlich sehr ernst. Und wir ändern dann was. Ne? Also es ist schon auch ein Work in Progress, auch mit einem großen KünstlerInnen-Team. Das ist für mich auch zum ersten Mal so, dass wir treffen uns per Zoom, weil ich 2 niederländische Künstler auch dabei habe, regelmäßig, tauschen uns aus, probieren Sachen aus, sagen, das und das geht akustisch nicht oder sowas. Also gerade die große, die Halle, die wir spielen ja in Halle 4 bis 1 und eben in diesem Seitenschiff auf dem Magnum-Gelände. Das ist akustisch total tricky. Es ist total dreckig. Es ist auch nicht ganz ungefährlich, da rumzulaufen. Also wir müssen auch immer wieder Dinge umdenken.
Das klingt nach einem super dynamischen Prozess. Also ich konnte mir das gut vorstellen, so die Sachen, die du beschreibst. Wie viele Leute ganz grob sind insgesamt mit der Produktion beschäftigt? Also so Helferinnen und Helfer, Künstler, Spielerinnen?
Ich würde sagen so 90.
90 Personen.
Ja, ja. Aber jetzt inklusive Fahrradguides, ja, inklusive Bürgerverein, mit denen wir uns treffen, inklusive Schneiderinnen, alles Mögliche.
Ja. Fahrradguides und Thema Bürgerverein, das machen wir gleich nochmal. Mich interessiert noch, du hast jetzt verschiedene Künstlerinnen angesprochen. Bei uns im Stadtteilbüro hat jetzt einmal schon eine Band geprobt. Also es sind unterschiedliche Formate da. Ich habe in der Zeitung ein Bild gesehen, wo Zelte an der Decke hängen. Also das ist scheinbar ja auch nicht nur in Anführungszeichen reine Szenen, die gespielt werden, sondern sehr unterschiedliche Kunstformen. Nimm uns da mal noch ein bisschen mit rein. Welche Kunstformen fließen da alle zusammen in diesem Theaterstück?
Also es gibt auch Installationen, also es machen zwei bildende Künstler mit, Installation, Videoinstallation. Es gibt neue Kompositionen, also vielleicht nenne ich auch mal Namen, also Theo van Delft und Jan van Delft aus den Niederlanden sind eben die bildenden Künstler. Angelino Wagner, Ralf Siebenand machen die Komposition oder leiten eben auch die Band. Es gibt eine eigene Band, eine Gastspielband.
Und die wandert auch mit oder ist die dann an einem Ort?
Nee, die wandert auch ein bisschen.
Die wandert auch ein bisschen.
Genau. Und also wir haben auch einen türkischen Sass-Musiker engagiert. Also es sind wirklich sehr viele Leute beteiligt. Also wie gesagt, eben auch Michael Steins mit Fotos. Und Michael ist jetzt auch nicht nur in Anführungsstrichen für Dokumentation zuständig, sondern wir machen auch eine kleine, eine Installation mit Fotos. Zum Teil auch von der Produktion als auch andere Fotos so vom Ankommen, vom Zusammenwachsen. Weil wir, ich kann immer so tausend Sachen erzählen.
Ja, aber
man
merkt ja, das ist ein großes Projekt, ist Michael.
Genau.
Was ist deine Rolle, Katrin hat es gerade schon angedeutet, während der Produktion und was passiert auch von Seiten des Bürgervereins an diesen Abenden? Nimm uns da mal mit hinein.
Also meine Funktion in Sachen Bürgerverein und Theaterstück, da bin ich eigentlich so die Schnittstelle, weil nicht immer jeder vom Bürgerverein da sein kann. Sehe ich also zu, dass ich dann die Informationen aus den Stücken herausbekomme, aus den Situationen herausbekomme. Wie Katrin ja schon sagte, wenn mal hier was nicht in Ordnung ist, da was fehlt, hier noch was gemacht werden muss, sehe ich zu, dass ich das an die entsprechenden Personen, an den Bürgerverein herantrage. Als Beispiel die Routen, haben wir mehrere Male geplant, haben die Routen abgefahren, haben überlegt, wie fahren wir dann die ganze Strecke durch, haben dann festgestellt, dass wir einen Spielort als Bürgerverein gerne hätten, wo Katrin sagt, oh, das kriege ich nicht hin von der Zeit her, weil zwischen den Stücken hatten wir immer nur so 10 Minuten eigentlich eingeplant, wir haben es hingekriegt, wir haben jetzt ein paar Minuten mehr pro Strecke bekommen, das heißt, dieser Ort ist dann dazugekommen. Ansonsten bin ich oder sehe ich zu, dass ich viel bei den Proben dabei bin. Was Katrin gerade schon sagte, ist sehr komprimiert. Diese Woche bin ich, glaube ich, insgesamt noch an 4 Terminen dabei, um entsprechend das auch per Foto zu dokumentieren. Und auch dabei haben wir festgestellt, dass die Leute, die da proben, sich auch über diese Fotos freuen, wenn sie die eben bekommen können, was natürlich kein Problem ist. Wird aber zum Schluss zusammengeschnitten im Prinzip, weil sonst wird es zu viel.
Ja, also du bist selbst stark jetzt im Vorfeld involviert, auch an den Abenden. Was erhofft sich der Bürgerverein davon, von diesem großen Projekt?
Doch, super Frage. Was erhofft sich der Verein davon? Dass der Stadtteil Schinkel so gesehen wird, wie er ist. Nämlich bunt und vielfältig und, wie ich vorhin schon sagte, nicht nur ein reines Arbeiterviertel, sondern es gibt auch sehr schöne Stellen im Schinkel. Es ist ein großer Zusammenhalt im Schinkel, was auch in den Szenen, auch während der ganzen Proben super sichtbar war. Ganz einfach eine vernünftige Darstellung, eine realistische Darstellung des Stadtteils Schinkel.
Wenn ein paar junge Leute mehr in den Bürgerverein gehen würden, wäre auch nicht schlecht. Ne? Also ich meine da so ein bisschen
also Werbung. Also Mitgliederakquise, Werbung für den Bürgerverein,
ja,
das
na klar,
passiert sicherlich auch.
Na klar, wäre das super. Ne? Also wenn sich da mehr Leute Lust haben, mit einzumischen und sowas. Also die rödeln ja wirklich ziemlich viel vom Bürgerverein aus. Und wenn da, vielleicht entstehen neue Formate. Ich hatte zum Beispiel die Idee, dass vielleicht einfach öfter jetzt auch mal Radtouren laufen, dass geführte Radtouren laufen. Ich habe am Anfang mit dem Carsten Friederici eine Radtour gemacht, der hat so viel erzählt oder sowas. Ne? Das habe ich gedacht, super, erstens Fahrradfahren in Schinkel macht Spaß und zweitens, ich wusste natürlich viele Dinge auch nicht. Ne? Und das war da vielleicht noch mehr Interesse einfach an diesem Stadtteil geweckt wird und Aufmerksamkeit, Öffentlichkeitsarbeit ist ja wichtig für einen Bürgerverein.
Ja. Premiere ist am 29. Mai und am 30. Mai ist eine Aufführung und an den beiden Wochenenden danach. Tickets gibt es jetzt im Vorverkauf bei mir im Stadtteilbüro Tannenburgstraße 61 und in der Lindenapothek, ansonsten bv-schinkel.de, also über den Bürgerverein. Katrin, worauf freust du dich am meisten?
Oh, also ich freue mich natürlich am meisten darauf, dass die Premiere stattgefunden hat und danach alle zusammen in der Skate Hall sind danach und sich darüber freuen und es ein Erfolg war. Also ich freue mich schon auch auf die Leute, die kommen und vielleicht überrascht sind, also weil es wirklich schon auch tolle Bilder gibt und ich bilde mir ein, auch schöne Geschichten.
Das hört sich auf jeden Fall danach an. Also du hast schon viele schöne Geschichten angedeutet.
Ja, genau. Also ich glaube, also ich freue mich schon sehr darauf, dass das alles zusammenkommt. Also diese Installation, die Musik, die Fotos, die Leute mit Fahrrädern plötzlich sternförmig zusammenfahren am Magnum-Gelände und dann geht dann eine Szene los. Und also ich freue mich schon
auf das Puzzle, wenn die Teile zusammenfinden.
Ich glaube, dass es ein ganz tolles Event wird sehr viel Spaß macht für Leute, die theateraffin sind, für Leute, die gern Fahrrad fahren, die gern Menschen unterschiedlicher Herkunft irgendwie erleben, zusammen sind. Also ich meine, ich hab schon ehrlich gesagt schon so Momente gehabt, als wir zum Beispiel mit diesem Chor geprobt haben, da in der Magnumhalle, so ein Riesenchor, die dann so beseelt dabei waren oder sowas, ne? Oder in Szenen, ich freue mich schon auf jetzt sehr vieles.
Michael, worauf freust du dich am meisten?
Worauf ich mich am meisten freue, ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auf jeden Abend. Ich werde jeden Abend, wenn gespielt wird, dabei sein. Ich freue mich auf die Resonanz, auf die Stimmen der Leute, die man anschließend hört, wenn wir in das Skaterhaus sitzen. Und ich gehe davon aus, es werden begeisterte Stimmen sein, die wir da hören werden. Und wenn wir dann ganz zum Schluss das Projekt abräumen und sagen, nächstes Mal wieder, das ist das, worauf ich mich freue.
Die Tickets kosten ja 25 Euro, das hört sich aber nach einer Riesenproduktion an und es gibt ja weitere Förderer, Förderinnen. Katrin, wer macht dieses Projekt möglich?
Also es sind viele Förderer, es stimmt nicht ganz mit den 25 Euro, wenn man online die Tickets besorgt, sind 29, weil das eben weil das eben auch an Reservix gezahlt wird und sowas. Es sind dabei die Sparkassenstiftung, Stiftung Niedersachsen, Stadt Osnabrück, Landschaftsverband Osnabrücker Land, LAG Soziokultur, Lotto-Stiftung, wie heißt denn Lotto Toten?
Lotto-Sportstiftung?
Danke. Nee, Lotto-Sportstiftung, genau. Ja, das ist darf man ja nichts falsch machen, ne, wenn man die Förderer nennt. Genau. Aber es sind wirklich viele Förderer dabei und sowas. Wir waren auch echt überrascht, dass wir das finanzieren konnten, weil wir auch unbedingt möglich machen wollen und das tun wir auch. Es sind eben viele auch dabei, deren Familie vielleicht nicht so die kulturelle Teilhabe normalerweise möglich ist und die auch zum Teil Gästekarten bekommen oder verbilligte Karten bekommen. Aber das Ganze finanziert sich natürlich schon auch durch ganz normalen Eintritt. Also deswegen kommen wir zuhauf. Ne?
Also und ich finde, die Reihe der Förderer zeigt auch, dass es ein Projekt ist, was sich lohnt, unterstützt zu werden. Und ich glaube, ihr habt uns richtig gut mit reingenommen in das, was da passiert. Ich freue mich darauf. Ich danke euch für euer Engagement, dass ihr das in dem Stadtteil macht. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, das zeigt, wie der Schinkel ist, welche Geschichte der Stadtteil hat, wie gerne Menschen dort leben, wie auch herausfordernde Themen eine Rolle spielen, aber wie man auch darüber reden kann. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei der Premiere und bei den Aufführungen.
Ja, herzlichen Dank.
Schönen Dank, Tom.
Das war Schinkelstimmen, der Stadtteil-Podcast aus Osnabrück. Interview und Produktion Tom Hertha. Musik Björn Amadeus. Vielen Dank an OS Radio. Bis zum nächsten Mal.